2, 1, 0.
Herzlich willkommen zum ersten Raumpatrouille-Podcast. Einer der wenigen Podcasts, deren Entstehungsgeschichte sich bis auf den allerersten Tag und die allererste Minute, nämlich den 8. November, 3.34 Uhr am Morgen, zurückverfolgen lässt. Das war die verhängnisvolle Minute, in der ich den Satz äußerte: Kennt sich hier eigentlich jemand ernsthaft mit Raumpatrouille Orion aus? Und alle Nein sagten.
Und dann haben wir beschlossen, das gemeinsam zu ändern.
Ja.
Ja, und dann habe ich festgestellt, dass Raumpatrouille Orion sehr praktisch auf Amazon Instant Prime läuft und sehr bequem guckbar ist.
Ach, das habe ich gar nicht gemerkt. Ich habe es da über YouTube geschaut.
Ja, da habe ich es auch gefunden.
Das ist aber illegal, das weißt du.
Gut, dann streichen wir diesen Satz raus und tun es uns aber
an. Es wird aus dem Protokoll gestrichen.
Genau, wir beeilen uns einfach, dass wir das noch anschauen, bevor es gelöscht wird.
So ist es.
Ja.
Sollten wir erstmal sagen, wer hier überhaupt ist. Also zum einen ist da Christopher von der Meiden.
Ja, hallo.
Dann ist da Mirko Gutjahr, auch bekannt als der Buddler.
Hallo.
Und als Moderator dieser Sendung ist der Frank da von Countdown Podcast.
Hallo.
Ja, und das ist die Crew vollständig und wir können mit dem Rücksturz in den Podcast beginnen.
Jo.
Vielleicht etwas zur Geschichte. Wann fing denn Raumpatrouille Orion denn an? Die waren ja etwa zeitgleich mit der ersten Star Trek-Serie im Fernsehen.
Genau, das wird ihnen ja immer vorgeworfen, dass sie Star Trek kopieren würden. Tatsächlich sind die sich ja sehr ähnlich, so vom Aufbau her, jedenfalls nach dem ersten Schauen der ersten Folge. Aber die sind ja gleichzeitig gestartet, also die konnten nicht voneinander abgeguckt haben.
Ja, etwa einen Monat Abstand hatten die ersten beiden Folgen von The Original Series und Raumpatrouille Orion.
Genau, zudem kam ja noch dazu, dass ja die, also wir müssen dazu sagen, welches Jahr das ist, das 1965.
66.
66 erst,
ja. Siehste.
65, glaube ich, gedreht, ne? Kann das sein? Ja. Und die erste Folge von Raumschiff Enterprise, wie es damals ja noch hieß, die kam ja 1972 erst ins deutsche Fernsehen.
Genau.
Die, damit also auch weit voneinander Abstand.
Ja, die erste Folge von Star Trek hieß The Man Trap, die Mannfalle.
Hm. Ja.
War auch sehr lustig.
Ich glaube, das war die ganze TOS-Serie.
Ja, die habe ich ehrlich gesagt nie wirklich gesehen. Ich habe wirklich mit Next Generation angefangen und irgendwie die Original Series, die verschwand dann relativ bald aus dem Fernsehen.
Ja. Da könnte man ja einen Podcast draus machen. Oh. Das gibt es schon.
Ich bin ja gerade dabei, bis 2017 nochmal das komplette Star Trek-Universum durchzuschauen.
Stimmt, da kommt der neue Film, ja, genau.
Auf Twitter mit dem Hashtag ST17, also für Star Trek 2017. Mhm. Und habe mir vorgenommen, bis 2017 einfach von der ersten Folge der Original Series bis zum letzten Film alles durchzuschauen.
Wow.
Ich glaube, das wird nicht gerade auf einem Höhepunkt enden. Obwohl, naja, wenn du die allerletzten Kinofilme nimmst, dann haut's wieder hin.
Ja, also der letzte Film hier, Into Darkness, der war ja ganz nett. Das war im Grunde ein Remake von Wrath of Khan. Also auch nicht wirklich neu.
Ja, genau.
Aber wir wollen über Raumpatrouille Orion reden.
Ja, und was das Raumpatrouille Orion definitiv hat, das Enterprise nicht hat, ist ein Bügeleisen auf der Brücke.
Dafür hat ja Raumschiff Enterprise dann irgendwie Salzstreuer.
Ja, die hatten,
ja, ich glaube, in irgendeiner Folge wird dann irgendwie Salzstreuer als Gadget benutzt.
Die hatten ganz viel auf der Brücke. Die hatten auch einen Anspitzer, nämlich den Minenspitzer Dale 322. Das war die Lenkeinheit sozusagen vom Raumschiff, womit Lister McLean, der Kapitän, immer den Anflug gesteuert hat.
Ja.
Ja, ist also wirklich sehr interessant.
Richtig kultig, ja.
Ja, die Kulissen und alles, relativ viel Pappe, jede Menge Plastik, durchsichtige Plastik, was wirklich sehr gut aussieht.
Ja, das stimmt.
Also insgesamt muss man sagen, also die Ausstattung sieht manchmal ein bisschen, manches davon ist einfach, hat dummerweise einen gewissen Wiedererkennungswert. Und
gerade das Bügeleisen, das
vielleicht. Ja, gerade auch. Das, ja. Und der Rest ist eigentlich ziemlich gut. Also man hat ganz gut versteckt, dass es eigentlich sehr viel Pappe ist. Wenn man es so weiß, ja, okay, man sieht, dass es Pappe ist. Aber ja, Spezialeffekte insgesamt variiert.
Ja, das auch richtig viel Mühe gegeben. Also mit ich glaube, ersten oder einer der ersten Einsätze von Bluescreen-Technik und sehr, sehr aufwendigen.
Also naja, nicht Bluescreen, sondern halt Doppelbelichtung.
Ja, aber Doppelbelichtung ja. Hattest du auch schon in den 30er Jahren.
Ja, ja. Also Bluescreen, wo du dann per Computer noch was hinzauberst.
Nee, nicht mit Computer. Nee,
das ist alles analog. Also ich kenne das bloß auf Englisch, das nennt sich das MATT. Oder also so MATTE, Matte halt. Und was du halt machst, ist, du belichtest eine Szene über und beziehungsweise du belichtest die Szene und dann entwickelst du den Film so, dass das so dass halt nicht, also so, dass die Unterschiede der Helligkeit überhaupt nicht mehr erkennst. Und was eigentlich einfach nur ein bisschen dunkel wäre, ist dann knackig schwarz und dann hast du praktisch eine Maske. Also du kannst mit extrem hohen Kontrast entwickeln, so einen Film. Ich habe sowas schon mal gemacht. Also ich habe schon mal selber per Hand Filme entwickelt. Also ein kleines bisschen kenne ich mich da aus. Aber wirklich nicht viel. Aber das kannst du halt machen. Und dann hast du halt eine Maske, mit der du den Rest praktisch abdecken kannst. Und in diesen Rest kannst du dann, was auch immer du gerade brauchst, halt reinprojizieren. Und das geht komplett analog, alles mit chemischen Filmen.
Ah ja.
Fällt ein bisschen auf, wenn der Rest des Bildes so ein kleines bisschen heller ist und ein kleines bisschen verwaschener ist als sonst, dann merkt man das, dass da so ein Effekt dabei eine Rolle spielte. Aber insgesamt, wie gesagt, die Special Effects reichen wirklich von wirklich hervorragend bis grottig schlecht.
Das stimmt allerdings, ja.
Also wenn ich mir in der ersten Folge diesen Sonnensturm anschaue, den man da irgendwie mit Nebelkanonen oder sowas gemacht hat.
Noch lustiger, da wurde Reis in die Kamera geworfen und das ganz langsam dann wieder abgespielt.
Aber ich würde mal sagen, dass wir über die speziellen Spezialeffekte erst reden, wenn wir da auch wirklich drauf kommen, weil wir wollen jetzt Folge für Folge vorgehen und um so ein bisschen Struktur reinzubekommen, würde ich sagen, dass wir vielleicht mal die Crew der Orion oder der Orion 17 sogar vorstellen. Also das ist ja ein spezielles Raumschiff, was da verwendet wird.
17 ja. Oder 7? Ich hätte irgendwo 7 gelesen.
Ja, ich glaube Orion 7, du hast recht. 7,
ja.
Und wir haben natürlich wie bei jedem richtigen Raumschiff einen Captain, der heißt hier Major oder Major, ist eine deutsche Serie, Major Cliff Alistair McLean. Kommandant des schnellen Raumkreuzers Orion. Also ich finde diese Bezeichnung schneller Raumkreuzer sehr lustig. Das ist sehr deutsch.
Ja, insgesamt überhaupt deutsch. Also deutsche Neologismen sind da ja auch überall drin.
Ja, da kommen wir noch später noch zu den Abkürzungen. Und der wird gespielt von Dietmar Schönherr. Das ist ja ein recht bekannter deutscher Schauspieler, der letztes Jahr erst sogar verstorben ist. Und das war sogar seine vorletzte Rolle als Schauspieler. Also er hat 1944 hat er seinen Debütauftritt in Junge Adler. Und dann hat er ja zwischen 1944 und 67 doch einige Filme gemacht. Hauptsächlich so Heimatfilme und ja irgendwie Geliebte Hochstaplerin, Treibjagd auf ein Leben, Weiße Fracht für Hongkong und Raumpatrouille Orion 1966 war seine vorletzte Rolle und dann 1967 hatte er noch eine Rolle in einer Serie, in einer Filmserie Kommissar X, Drei grüne Hunde. Und das war seine letzte Filmrolle. Danach hat er noch sehr viel Regie gemacht bis 2006. Und er war auch gelegentlich Moderator, aber das war seine letzte oder vorletzte Schauspielerrolle in Raumpatrouille Orion.
Ganz erstaunlich, dass der. Ja. Weil der sieht recht jung aus, war auch noch jung, denke ich.
Ja.
Ja.
Ja, ich nehme an, dass er danach halt einfach sich auf Regie beschränkt hat.
Ja, wahrscheinlich war er wohl recht gut, ne?
Ja, also den Namen kann man schon mal gehört haben.
Die Rolle ist ja interessanterweise sehr, sehr ähnlich zu der von James T. Kirk aus Raumschiff Enterprise. Also auch so ein Draufgänger, einer, der sich nicht in Regeln hält, aber dennoch irgendwie mit allen gut Freund sein möchte. Also so ein Buddy sozusagen. Ist ja auch sehr spannend eigentlich, ne? Dass sich da solche Übereinstimmungen ergeben.
Ja, es ist ja auch alles zur selben Zeit gemacht worden. Und ich glaube, ich glaube, das liegt wirklich ganz im Wesentlichen an der Zeit, zu der das gedreht wurde. Die Leute hatten einfach alle so mehr oder weniger die gleichen Ideen. Ne? Ich meine, der Internationalismus, also dass halt keine Grenzen mehr auf der Erde sind und sowas, das findet man ja in beiden. Und nicht genau. Nur dort, fand man ja damals in der gesamten Populärkultur.
Yeah.
Ich meine, 60er Jahre, hallo, Flower Power und sonst was.
Also, ja, aber auch hier so der Aufstieg der zwei Blöcke, also dass man sich da noch so ein bisschen die Idee hatte von einem staatenfreien Gebiet, ist ja natürlich im Kalten Krieg nochmal interessanter geworden.
Ja.
Und das findet sich ja auch in den Namen wieder, nicht? Das sind ja möglichst international klingende Namen, die genau. Da gewählt worden sind. Also man hat Asiaten dabei, man hat sogar so ein bisschen deutsch klingenden Namen dabei.
Also auf dem Papier.
Dabei? Ich genau. Weiß gar nicht.
Ja, ja, vom Namen her.
Atant Shubashi.
Genau, aber er sieht natürlich überhaupt nicht so aus
wie ein Asiate. Ja, also nur auf dem Papier ein Asiate. Also so man kann ja vielleicht sich so denken, ja, diese ganzen ethnischen Gesichtsmerkmale haben sich auch schon längst aufgelöst durch also
eine Japaner.
Mischung.
Oder nee, ein Japaner.
Ein Japaner, ein japanischer Mann. Wen man vielleicht noch kennen könnte unter den Schauspielern ist Wolfgang Völz, den man vielleicht als Stimme von Captain Blaubeer kennt.
Oh.
Und ja, der hat den Lieutenant Mario De Monti, also offensichtlich ein Italiener, gespielt. Genau, der lebt sogar noch.
Und der ist so ein bisschen der, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, der ist so ein bisschen der Frauenheld, ne?
Ja.
Mario De Monti, der dann also immer versucht, so diese Comic Relief, wenn man das damals schon so nennen darf, der dann versucht, so ein bisschen die Stimmung wieder zu heben und der an sich auch an jeden ran, jede Frau ranmacht, offensichtlich. Gleich auch in der ersten Folge, aber dazu kommen wir ja gleich dann noch.
Ja.
In der nächsten Folge, je nachdem.
Genau.
Das lustigerweise ist ja so, dass das im Captain Blaubeer, habe ich jetzt auch noch gelesen, dass da auch eine Anspielung wiederum gibt auf Raumschiff Orion. Ne? Also da wird dann mehrfach sogar auf die Serie angespielt.
Ja, es gibt eine Folge, wo Hein Blöd irgendwie ins All fliegt und dort spielt dann auch Wolfgang Völz. Nee, dann gibt es auch einen Lieutenant Völz auf diesem Raumschiff.
Ja,
genau. Das Ganze halt in der Serie Stargate Atlantis gibt es ein Raumschiff, was auch Orion heißt und es gab einen deutschen Reporter, der sehr lange von den Dreharbeiten von Stargate SG-1 berichtet hat und war halt auch sehr oft am Set und hat dann den Schauspielern dort von Raumpatrouille Orion erzählt und sie waren so begeistert von der Serie, dass sie halt bei der Nachfolgeserie dann ein Raumschiff nach der Orion benannt haben.
Ui, das ist mal interessant, weil das wusste ich nicht, wusste auch gar nicht, dass das irgendwie sich weiter verbreitet hat.
Ja, das wäre auch beinahe in die USA gekommen, aber man hatte ein bisschen Bedenken vor der Schwarz-Weiß-Optik, weil die ganze Serie ist an Schwarz-Weiß gedreht und wenn man sich zeitgleich Star Trek anschaut, das war ja dann nicht in Schwarz-Weiß. Also man hat hier noch wirklich auf Schwarz-Weiß gesetzt, weil wahrscheinlich in Deutschland die Verbreitung von Farbfernsehern noch nicht so weit vorangeschritten war wie in den USA oder anderweitig.
Ja, ja, sicherlich.
Das dürfte auch einer der Hauptgründe sein, warum die Serie dann relativ bald leider wieder eingestellt worden ist, weil sie eben nicht in Farbe gedreht worden ist und damit vielleicht auch dann auch nicht international punkten konnte.
Ja. Naja, es war andersherum. Also Entschuldigung, dass ich jetzt immer so klugscheißen muss. Aber es gibt einen sehr interessanten Aufsatz, den können wir vielleicht mal verlinken. Auf fantasticonline.de hat jemand einen längeren, so einen Erklärbär-Aufsatz über Raumpatrouille Orion geschrieben und da stand auch drin, dass man sie eher abgesetzt hat, weil sie wesentlich zu teuer war, weil sie Ja, weil das auch die ganze Tricktechnik, also 20% von Orion ist reine Tricktechnik und dass es dem Studio, den Bavaria Filmstudios, einfach wesentlich zu teuer war. Die Serie hat so viel gekostet wie zwei Krimiserien gleichzeitig, die damals in Deutschland sehr beliebt waren. Und es war auch schon eine zweite Staffel angesetzt, die sollte dann auch in Farbe gedreht werden und es wurden auch schon erste Geschichten dafür geschrieben. Aber dann hat man sich entschieden, die Serie einzustampfen, weil sie einfach nicht rentabel genug angesehen wurde. Und wenn eine zweite Staffel gekommen wäre, dann wäre sie wahrscheinlich dann auch in die USA verkauft worden.
Ja, also es ist auch glaubhaft, weil, wie gesagt, es gibt ein paar Effekte, die wirklich billig wirken, also die wirklich schlecht sind, aber der Rest ist teilweise echt gut. Ja, also wenn ich mir so dieses Raumschiff-Dock und so weiter angucke, also da ist schon richtig Arbeit dahinter gewesen.
Ja. Ich das ist sehr interessant. Also es gibt ja so ein sehr schöne Spezialeffekte wie der Start der Orion aus der Tiefseebasis 104, glaube ich, war es. Und das haben sie in der TU München gedreht, im Strömungsversuchsbecken.
Ja, mit einer Aspirintablette, ne?
Alka-Seltzer.
Alka-Seltzer, genau. Ich hab's auch gelesen.
Okay, okay, dann war's das.
Ich glaube, die Kamera dann verkehrt rum, damit es dann noch in die andere Richtung spult.
Ja, das war sehr gut.
Auch sehr schön, ja.
Ja, wir wollten ja heute in der Nullnummer sozusagen so ein bisschen auf das Intro eingehen, weil das ja schon sehr viel auch über die Zeit und den Hintergrund der Serie verrät.
Ja.
Ich hab's hier gerade vor mir. Ich kann das mal kurz irgendwie so ein bisschen anreißen. Es ist ja auch der Name unseres Podcasts kommt ja auch daher von diesem Intro. Was heute noch wie ein Märchen klingt, kann morgen Wirklichkeit sein. Hier ist ein Märchen von übermorgen. Und so fängt ja das Intro an und erklärt halt die ganze Welt, dass es keine Nationalstaaten mehr gibt, dass der Mensch das Weltall und den Meeresboden besiedelt hat und dass das Raumschiff Orion ein Teil eines Sicherheitssystems ist, was die Milchstraße bewacht. Ist halt so ein bisschen wie das Raumschiff Enterprise, was sich auf einer 5-Jahres-Mission befindet. Also das ist wahrscheinlich so der Zeit geschuldet, dass man am Anfang erstmal so für jeden, der jetzt noch nicht die Serie kennt, sofort da einen Einführungsteil bringt.
Ja, wobei natürlich die Frage ist, wovor soll das eigentlich geschützt werden? Weil dann muss ja schon Krieg sein irgendwie.
Das kommt doch in der ersten Folge vor, dass es zwei interstellare Kriege gab.
Ja, klar.
Aber gegen wen, ne?
Gegen wen ist irgendwie noch nicht rausgekommen.
Das war dann für Folge 2 gedacht.
Genau, man ist ja offensichtlich sich bewusst, dass es außerirdische Zivilisationen gibt, die spielen aber noch keine so große Rolle und die werden ja nicht so richtig als Bedrohung wahrgenommen. Nicht? Jedenfalls noch nicht bis zur ersten Folge, hatte man das Gefühl. Also das ist tatsächlich wahr, man weiß nicht genau, wovor eigentlich geschützt wird. Aber es wird geschützt. Wenn man Grenzen hat, muss man sie bewachen.
Ja. Und auch im Intro wird ja dann wieder auf die unvorstellbaren Geschwindigkeiten eingegangen, die halt erreicht werden konnten. Das ist halt so ein ganz typisches Ding von den 60er Jahren. 60er Jahre war ja auch wirklich so der absolute Höhepunkt von dieser Beschleunigung der letzten 100 Jahre damals. Ja. Ne, 1870, na okay, da gab es schon Züge, aber davor... Nicht lange davor gab es halt das überhaupt nicht. Da konnte man bestenfalls noch mit einer Pferdekutsche irgendwie von A nach B. Und dann wurde es immer schneller. Irgendwie so um die Jahrhundertwende kam man so, naja, auf 100 km/h ein bisschen schneller. Dann kamen die Flugzeuge. Dann so im Ersten Weltkrieg wurden die etwas schneller. Im Zweiten Weltkrieg kamen die dann schon, naja, so langsam, aber sicher in die Nähe der Schallgrenze. Also der Schallmauer, wo es dann schwierig wurde, die Flugzeuge überhaupt noch zu steuern, so im Sturzflug und so. Und in den paar Jahren, die danach kamen, die 20 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg, was da abging, war ja wirklich phänomenal. Ne? Also ja. 20 Jahre, in denen es immer und immer schneller wurde. Überschall war ja dann überhaupt kein Problem mehr in den 60er Jahren. Naja, schon ein Problem, aber es war halt ein gelöstes Problem. Dann hatte man die Raketen natürlich. Man konnte ernsthaft bis zum Mond fliegen. Und,
ja, aber, äh, ja, ja. Aber 66 halt noch nicht, ne? Wir befinden uns ja noch vor der ersten, vom ersten Mondflug. Insofern ist das natürlich sehr, sehr optimistisch.
Menschen nicht, aber die ersten Raumsonden hat man ja schon geschickt damals.
Also, genau, das natürlich schon, ja.
Mhm. Ja, also man muss auch überlegen, dass die Saturn V, also die größte und stärkste Rakete bisher um die Zeit in Betrieb genommen wurde.
Ja, so, na, 67, na, das war nach den Dreharbeiten.
Ja, aber diese Geschwindigkeitsrausch halt, dieser immer schneller, immer weiter, das sieht man, kennt ihr den Film The Right Stuff oder im Deutschen Der Stoff, aus dem Hellen gemacht sind?
Ich wollte ihn mir immer mal anschauen, aber ich weiß, worum es geht.
Und da ist ja auch der Anfang, es geht ja dann los wie mit Chuck Yeager, der im X1 die Schallmauer das erste Mal durchbricht. Und das auch, die haben auch ein sehr schönes Intro, wo erzählt wird, ja, es gibt diesen Mythos, dass es einen Dämon gibt, der in den Wolken wohnt und er lebt bei Mach 1 auf der Geschwindigkeitsanzeige und niemand hat bisher geschafft, den Dämon zu besiegen. Also dieser Rausch von Geschwindigkeit, der spielt gerade am Anfang des Films so eine richtig große Rolle, dass man sagt, okay, jetzt Mach 1, dann Mach 2, dann jetzt über Mach 2, und dann kommen halt die Raketen und das ist wahrscheinlich, oder ist ja bis heute eigentlich noch der Höhepunkt dieses Geschwindigkeitsrausches. Also danach hat das ja wahrscheinlich dann eher wieder abgelassen. Also es ist immer noch, dass irgendwelche Leute in der Salzwüste, in diesen Salzseen neue Geschwindigkeitsrekorde aufstellen, aber es interessiert ja wirklich nicht mehr so viele Leute. Nö. Also die halt wirklich technikbegeistert sind.
Ja, und das Gleiche ist ja auch mit Computern so, ja, passiert inzwischen.
Genau.
Weil, also okay, es wird immer noch schneller, aber es ist jetzt nicht mehr so die Sensation. Die Computer werden nicht mehr so viel schneller, dass man sagen muss, ich muss alle 3 Jahre einen neuen Computer kaufen, was ja eine Zeit lang wirklich so war. Also 3 Jahre alter Computer war ja 1998 eine echte Gurke. Und ja, war halt wirklich eine ganze Zeit lang so, dass man einen 5 Jahre alten Computer, den konntest du schon gar nicht mehr benutzen.
Die ganzen Programme konntest du gar nicht mehr anwenden, die du eigentlich dann regelmäßig dafür neu kaufen konntest. Ja. Hm?
Genau, und ja, es war halt damals nicht mit Rechengeschwindigkeit so, sondern mit richtiger Geschwindigkeit. Und so ganz sehen konnte, okay, man hätte es sehen können, wo die Grenzen sind, wenn man sich damit ernsthaft auseinandergesetzt hätte. Aber so für die allgemeine Bevölkerung sah es halt aus, ja, und das wird jetzt immer und immer und immer noch schneller.
Ja, und dann sind wir wieder bei Orion, die also in Windeseile die Distanz zwischen Erde und Jupiter zurücklegen kann und weiter.
Ja, und dann auch mal eben nach Alpha Centauri, wobei das lustigerweise alles miteinander vermischt wird. Weil also die Distanz zum Jupiter ist natürlich ein Scheißdreck im Vergleich zur Distanz zu Alpha Centauri oder zu irgendwelchen anderen Sternen.
Genau. Ist auch schön, im Intro heißt es ja auch, wir siedeln auf fremden Sternen. Das würde ich nicht empfehlen.
Ich auch nicht.
Bisschen warm vielleicht. Genau, also man merkt man, also ist durchaus noch ein bisschen falsche Informationen über das Weltall und Technologie da drin. Aber es ist natürlich schon einiges drin, das natürlich auch nicht durchaus gerade in der Zeit zu bewahrheiten schien. Also zum Beispiel eben tatsächlich das Erobern fremder Himmelskörper, die quasi Eroberung des Weltraums. Da sind ja tatsächlich Dinge drin, die da auch mit aufgefangen werden in dieser Serie.
Da muss ich überlegen, dass es damals, dass die Menschen sich damals noch nicht mal sicher waren, also auch die Wissenschaftler, ob es nicht fremdes Leben auf dem Mond gibt, also in Form von Bakterien und Kleinstlebewesen. Es gibt ja die schöne Anekdote, dass John Glenn bei seinem Raumflug Glühwürmchen außerhalb der Raumkapsel gesehen hat. Und Gordon Cooper, der nach ihm geflogen ist, hat dann entdeckt, ja, das ist einfach nur Abwasser aus der Kapsel, also im Grunde Astronautenpipi. Aber bis dann, also, ja. Man hat, also John Glenn hat geschrieben, ja, ich sehe irgendwie Glühwürmchen und die waren sich dann halt nicht sicher. Es kann, ob es da nicht wirklich irgendwelche Lebewesen gab, die im Weltraum überleben können. Das, also diese ganze Alien-Theorie und wir bekommen, und was dann auch in der ersten Folge gesagt wird, wir bekommen schon seit Jahren Signalen. Das war ja auch der Zeitpunkt, wo man dann irgendwie mit SETI angefangen hat oder sich erstmal Gedanken darüber gemacht hat, wie man Aliens entdecken könnte. Also das war damals auch alles sehr ernst gemeint und gar nicht irgendwie humorvoll.
Ja, man hat ja auch die ersten Astronauten vom Mond direkt nach ihrer Ankunft erstmal in Quarantäne gesteckt, weil man eben nicht wusste, was sie mitgebracht haben könnten.
Ja, ja.
Also das nahm man durchaus sehr ernst.
Das hat man auch ziemlich lange gemacht. Also ich glaube, ich weiß nicht, ob es alle Apollo-Astronauten machen mussten, aber mindestens Apollo 14.
Ja.
Jo. Auch interessant ist ja die Besiedlung des Meeresbodens. Was auch so ein 60er-Jahre-Ding ist, 50er, 60er-Jahre-Ding, das irgendwann dann komplett verschwunden ist.
Ja, und das war noch nicht mal, also heute wird man vielleicht denken, okay, globale Erwärmung, die Meeresspiegel steigen an und da, wo jetzt heute Land ist, ist jetzt zu dem Zeitpunkt Meeresboden, aber das, glaube ich, hat man gar nicht so gedacht.
Es ging komplett darum zu sagen, ja, da ist noch mehr Platz, da können wir noch hin. Und also gehen wir irgendwie ins Meer und besiedeln das Meer. Einfach Lebensraum im Meer sozusagen, ne?
Nicht, weil es sinnvoll ist, aber weil es kann.
Genau.
Deswegen ist es auch sehr schön, also diese Startsequenz aus dem Meer ist natürlich auch nicht sonderlich sinnvoll, eine Raumbasis im Meer zu bauen. Weil dann erstmal quasi so Tiefseebar. Genau, also es hat ja auch Gründe, warum die jetzigen Raumbasen an Stellen sind, wo man am wenigsten Energie aufbringen muss, ins All zu kommen, nämlich am Äquator.
Naja, du kannst halt so eine Raumbasis im Wasser ziemlich exakt auf dem Äquator bauen, ja. Und lässt sich ja einfach dann hochtreiben mit der Rakete. Es machen ja die Polaris-Raketen ja genauso, die werden ja nur rausgeschubst aus ihren Sprengsilos und die starten ihre Raketenbooster ja erst wirklich, wenn sie über Wasser sind. Das sieht man sehr schön, wo sie dann wie so ein Gummiball aus dem Wasser rausspringen und dann die Raketen zünden.
Ja, und es gab eine ganze Zeit lang ein Unternehmen namens Sea Launch, die hatten sich eine Ölbohrinsel besorgt und die zur Startrampe umgebaut und von dort relativ große Zenit-Raketen gestartet. Mhm. Zenit-Raketen sind russische Raketen, so größenordnungsmäßig 400 Tonnen schwer oder so. Also ist schon ein ganz ordentliches Teil gewesen.
Ja.
Also macht man halt, aber man lebt nicht dort. Man sagt, also es gibt irgendwo, glaube ich, mindestens ein Hotel, wo man runtertauchen kann und dann eine Nacht unter Wasser verbringen kann, aber es ist jetzt nicht so ganz üblich geworden, zu sagen, hey, wir gehen unter Wasser und da leben wir dann, weil, wieso?
Genau. Das ist auf dem Wasser dann doch irgendwie netter.
Ja, so Luft zum Atmen ist halt immer praktisch.
Naja, aber du bist halt abgeschirmt von Atom-Fallout, von nuklearem Fallout. Und so einfach anzugreifen bist du auch nicht.
Aber das spielt ja keine Rolle, weil es gibt ja keine Kriege mehr auf der Erde. Es gibt ja auch keine Nationalstaaten. Kann ja, auch keine,
ja, aber du weißt ja nicht, was in der Zwischenzeit passiert ist. Vielleicht war ja wie bei Star Trek, Dritter Weltkrieg, die ganze Erde ist verstrahlt und du kannst nur im Wasser überleben.
Ja, das mag sein, ja, stimmt.
Naja.
Ja, wir spekulieren hier nur. Das ist
aber, aber irgendwie in den 60er Jahren war das, also ich kann mich noch an irgendwelche Kinderbücher erinnern, die ich so aus den 60er Jahren, die rübergerettet wurden und mir irgendwie dargeboten wurden, wo es auch darum ging. Also das war irgendwie eine Zeit lang irgendwie total normal gewesen zu sagen, ja, das kriegen wir, das machen wir auch noch.
Ja,
so ähnlich wie Captain Nemo und so, ne?
Naja, da fing es ja an, nicht?
Also, wie jeder James Bond-Bösewicht in den 60er Jahren, der was auf sich hielt, hatte eine Unterwasserbasis. War das Octopussy, wo die Unterwasserbasis war?
Ich glaube auch.
Ja.
Und es gibt ja auch ein Tim und Struppi-Band oder auch sogar einen Film, wo es eine sehr schicke Unterwasserbasis gab, die mich sehr lange beeinflusst hat in der Kindheit.
Ja.
Das war sehr cool.
Geht ja bis zum Film Abyss, ne, wo man dann ja versucht, dann auch eine Erdölplattform unter Wasser zu bauen, die ja quasi ganz autark da unten sitzt.
Ja.
Also so die Ideen gibt es ja durchaus immer noch, aber ist nicht so praktikabel.
Ja, es ist halt viel Druck da unten. Das ist halt wahrscheinlich das größte Problem. Nicht mehr der Sauerstoff oder irgendwie hinkommen, sondern der Druck, der halt auf dem Meeresboden herrscht, den man halt aushalten muss.
Jo. Wobei man ja inzwischen hat es ja, das ist fast schon symptomatisch. Ne? Ich habe schon wieder vergessen, wer das war und wann das war, jetzt vor kurzem, dass mal wieder einer bis runter zum Marianengraben getaucht ist. Ja. Irgendein Millionär, relativ berühmt, ich habe es vergessen.
J.J. Abrams?
War Cameron war es doch, oder?
Ah, genau, Cameron, genau, Jim der war es.
Ja.
Mhm. Der ist zum Marianengraben und zur Titanic getaucht.
Genau. Ja. Und ja, aber man merkt halt, so richtig viel Echo hat er damit nicht erzeugt. Also damals schon, aber nicht nachhaltig.
Ich glaube, der Marianengraben ist auch relativ langweilig da unten, also da ist nicht so richtig viel los. Titanic ist da schon ein bisschen spannender. Hm. Ja, und es gibt ja noch keine Städte, zu denen wir runtertauchen können. Deswegen.
Weißt du, es ist sehr lustig. Weißt du, wer der erste Mensch war, der den Marianengraben oder welches Land der ist, der denn als erstes in den Marianengraben getaucht ist?
War doch ein Franzose, oder?
Franzose, ja.
Nee.
Nicht, war das nicht Picard?
Nee. Genau, es war Picard. Stimmt. Die haben es so entdeckt. Das Forschungsschiff wie Justiv, ein sowjetisches Forschungsschiff, was im Internationalen Geophysikalischen Jahr den Marianengraben entdeckt hat.
Ui, 57.
Ja, da wissen wir, was war da noch?
Sputnik.
Jo. Das ist immer die Geschichte, dass alle von Sputnik überrascht waren, aber das wurde ja vorangesagt, das war ja das Ziel des Internationalen, also ein Ziel des Internationalen Geophysikalischen Jahr, dass man einen Satelliten in die Erdumlaufbahn bringt. Genau, Jacques Picard und der US-Amerikaner Don Walsh und dann James Cameron als der dritte Mensch, der den Marianengraben herabgetaucht ist.
Ah. Mit Unterbrechung von fast 50 Jahren. Ja. Über 40.
Ja, kam halt der Weltraum dazwischen.
Ja.
Aber gibt es nicht irgendwie so eine Geschichte, dass man mehr über den Weltraum weiß als über das Meer? Irgendwie sowas?
Über den Meeresboden, ja.
Ja, also
die Rückseite des Mondes ist bekannter als der Meeresboden.
Ja, das liegt im Wesentlichen daran, weil es halt total leicht ist, einfach ein gutes Foto von der Oberfläche von irgendwas zu machen, das keine Atmosphäre hat und das kein Wasser drüber hat.
Genau.
Ist ganz einfach. Man hat bessere Bilder vom Mars als von der Erde. Also bessere Satellitenbilder. Einfach weil es halt furchtbar unpraktisch ist, wenn man so viel Atmosphäre zwischen Weltraum und Oberfläche hat, wie hier auf der Erde. Und auf dem Mars ist das viel weniger und dann verschmiert das Ganze viel weniger und dann kann man auch viel höhere Auflösungen erreichen. Und ja, dann kann man aus ein paar hundert Kilometern dann auch so einen Rover irgendwie noch ausfindig machen.
Dann müssen wir mal die Atmosphäre. Wofür ist die überhaupt gut, ne?
Ja, was hat die Atmosphäre
dafür haben sie Geld. Getan?
Genau.
Ja, ich würde noch gerne was zu den Frauenrollen bei Orion sagen.
Ja, weil die sind interessant, ne?
Ja, es hat mich überrascht, dass es so viele gab für eine 60er-Jahre-Serie.
Ja, also, erstens das. Zweitens, dass sie unglaubliche Betonfrisuren hatten, was ja sehr bekannt ist.
Alle die gleiche, ja.
nicht ganz. Es gibt gewisse Variationen, aber wirklich aus Beton. Es ist wirklich unglaublich.
Ja, es gab ja dann einmal in der festen Besetzung, wer war das? Ursula Lillig als Leutnant Helga Legrelle. Die eine Art Lieutenant Uhura war, weil sie war auch für die Kommunikation und Raumüberwachung zuständig.
Ja.
Und dann gab es ja noch als sozusagen Neuankömmling in der ersten Folge Eva Pflug als Leutnant Tamara Jagelowsk als vom GSD-Sicherheitsdienst. Das heißt, aber das ein GSD.
Die Russin, ne?
Ich nicht mehr.
Galaktischer Sicherheitsdienst. Und die war ja sozusagen dann Aufpasserin ab der ersten Folge. Und natürlich hatten alle weiblichen Besatzungsmitgliederinnen irgendwie einen Crush auf Captain McAllister.
Ja, im Gegensatz zu, völlig im Gegensatz zu, völlig im Gegensatz zu Raumschiff Enterprise, wo sowas nie vorkam.
Naja, also die Männer haben sich ja dann schon unterschieden. Also Lieutenant Uhura hatte was mit mit Spock und Kirk hat halt
ganz anders gemacht. In der neuen. Ja, in der neuen. Aber
ach, in der neuen?
Ja.
Okay, dann habe ich das nicht, da habe ich das verwechselt.
Ja. Nee, Uhura hatte tatsächlich auch mal den ersten, war nicht der erste gemischtrassige Kuss im Fernsehen, aber immerhin der damals erste richtig öffentlich wahrgenommene gemischtrassige Kuss. Zumal gar kein richtiger Kuss war, weil sie haben wohl auch, um so einen Skandal auch zu vermeiden, also sollte ein kleiner Skandal werden, aber man hat es so ein bisschen gedeichselt. Zum einen war Kirk unter irgendwelchen Einflüssen, ich weiß gar nicht mehr genau, wie die Folge ging, irgendwie war auf jeden Fall nicht er selbst. Und zum anderen hat man das so gedreht, dass es nur so aussah, als ob sie sich küssen, aber eigentlich waren sie voneinander entfernt. Damit das da quasi im Nachhinein kein Ärger mit den Sittenbehörden sozusagen gab. Aber es war natürlich schon ein gewisser Meilenstein in der Filmgeschichte, kann man eigentlich sagen. Oder in der Fernsehgeschichte in dem Fall.
Ja, ja, aber in jedem Fall waren bei Raumschiff Orion die Frauen sehr viel emanzipierter als überall sonst.
Ja, und in der ersten Folge gibt es ja auch noch so eine Art weiblichen General, nicht?
Ja.
Ist die Chefin
nicht,
eigentlich.
Nicht nur so eine Art, die ist die General.
Ach, die ist General, genau, richtig. Ich hatte gerade Generalsrang. Ist die Vorgesetzte der Crew des Raumschiffs. Also ja. Auf der Erde, ja. Also insofern eigentlich ein relativ modernes Frauenbild, weil man hier quasi auch, ich glaube, es hat in Deutschland sehr lange gedauert, bis man wirklich mal einen weiblichen General hatte. Insofern das ist das schon sehr fortschrittlich, ja.
Charlotte Kerr als General Lydia von Van Dijk, Befehlshaberin der schnellen Kampfverbände.
Genau.
Van Dijk, also auch noch eine Niederländerin. Also ja. Es ist sehr, also so europäisch müsste eigentlich alles drin vorkommen. Ob irgendwann ein chinesischer Name kommt, ich bin gespannt.
Was interessant ist halt wiederum, es gibt ja trotzdem so das klassische Frauenbild der 60er
Jahre. Ja, das ist es trotzdem noch. Also es ist die Frau, also ich wäre überrascht, wenn irgendwann mal eine Frau ernsthaft sagt, ich schraube hier mal schnell was zusammen und rettet damit den Tag.
Genau, ja, auch diese Sicherheitsingenieurin, der universelle Sicherheitsoffizierin, die ist ja auch ein bisschen, gut, wir gehen vielleicht schon voraus, aber sie hat auch anfangs relativ wenig Ahnung von Raumflug, offensichtlich. Und sie verhält sich sehr, wie soll man sagen, klischeehaft fast, nicht? Also es ist schon so ein, ist zwar so ein moderner Ansatz, dass Frauen in diesen Positionen sitzen, aber es ist natürlich immer noch sehr, sehr 60er Jahre. Und es gibt ja auch noch diese Ehefrau vom Mario De Monti.
Nee, ich glaube, das war der Japaner, der die Ehefrau hatte. Die
ja, Ingrid. Genau. Das ist ja eher so ein Heimchen am Herd, ne? Also die wirkt jedenfalls jetzt nicht sonderlich emanzipiert im Gegensatz zu den anderen Damen, die da bislang auftauchen. Also das ist vielleicht tatsächlich mehr so das tatsächliche gesellschaftliche Frauenbild der 60er Jahre, das darüber kommt.
Ja, aber ich glaube, das ist was, das wirklich nur reflektiert. Also, das wirklich die gesellschaftlichen Zustände einfach nur reflektiert und mehr nicht. Dann gibt es halt so andere Dinge, wo man sagen muss, da wird irgendwie schon eher verarbeitet. Also, ich sag mal so, die zwei Weltkriege, also klar, dass es zwei stellare Kriege gab, das ist natürlich eine Anspielung auf die beiden Weltkriege. Die lagen ja auch sonderlich weit zurück. Und ich hatte vorhin schon drüber gelacht. Das Ganze fängt ja damit an, dass das Raumschiff Orion halt auf Patrouillendienst strafversetzt wird. Und die Strafversetzung, also die Befehle für nach der Strafversetzung bekommen sie ja dann erstmal von einem Adjutanten. Und dieser Adjutant, der heißt dann Springbrauner. Und der verhält sich dann auch genauso, wie man das von dem Namen her erwarten würde.
Vielleicht ist ja auch einfach nur eine Anspielung auf den Regisseur, der heißt nämlich Michael Braun.
Ja, kann sein, aber der verhält sich schon irgendwie so ein bisschen, also doch sehr, sehr autoritär, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken.
Durchaus, ja, durchaus.
Was man natürlich sagen muss, Ja, sag du erst.
Fang du erst mal an, ja.
Was man sich sagen muss, ist, dass Orion wesentlich militärischer ist als Star Trek, weil man muss ja bedenken, obwohl die Enterprise schwer bewaffnet ist, ist sie ja ein Forschungsschiff. Sie befinden sich ja auf wissenschaftlicher Mission. Und es gibt ja bei Orion auch nicht sowas wie die oberste Direktive. Das ist wahrscheinlich der größte Unterschied. Also, dass sie ja wirklich da ein Militär sind und keine Föderation. Und dass es hier wirklich um Krieg geht und dass diese Aliens, diese Frogs, auch sofort als feindlich eingestuft werden und sofort im Kampf fliegen und nicht erst, von wegen wir kommen in Frieden, war da nicht viel.
Es gibt mindestens, mindestens einer von denen hat sich halt drüber aufgeregt, ja, sie sind viel zu anthropozentrisch und irgendeiner meinte dann, ich hab's nicht mehr als Zitat da, irgendwas in der Richtung, die fremden Wesen sind mir egal, wenn sie nur nicht hierher kommen. Irgend sowas in der Richtung meinte der.
Das klingt jetzt wieder, als ob das irgendwo aus der Pegida-Demo kommt.
Ja, irgendwie, ich habe da beim Aufschreiben habe ich mir da nicht viel Gedanken drüber gemacht, aber es ist mir dann auch aufgefallen.
Ja, es gibt auch irgendwie so ein Zitat, was ich neulich gelesen habe, die Aliens sind immer die anderen.
Ja.
Ich meine, das Wort Alien heißt ja eigentlich auch nichts anderes als der Fremde, nicht? Insofern ist das gar nicht so falsch, die grundsätzliche Idee. Das heißt ja noch, ich glaube, selbst in Amerika heißt man noch Alien, wenn man quasi noch nicht eingewandert ist.
Ja. Auch interessant ist natürlich, Alkoholexzesse gibt es noch und nöcher.
Oh, ja.
Niemand raucht, aber gesoffen wird bis zum Umfallen.
Ja, selbst auf dem Schiff wird Whisky mitgeführt, nicht?
Ja, und das ist ein Kavaliersdelikt scheinbar. Und es wird so als übertrieben streng dann angeschaut, wo sich die russische Offizierin, die Aufpasserin, das melden will.
Gab es in Star Trek mal Alkohol? Also wenn dann irgendwie so katastralischer...
Romulanisches Ale.
Ja, genau, also nicht wirklicher Alkohol, sondern so Alien-Alkohol halt.
Ja, und dann Syntehol. Aber ja, Syntehol ist dieses pseudo-alkoholische Zeug.
Ja. Also es war nichts irgendwie mit Earl Grey.
Also bei Star Trek zumindest ist halt wirklich dieses romulanische Ale ist so, schwingt zumindest immer damit, dass da echter Alkohol drin ist.
Ja, aber das habe ich auch noch nie gesehen, dass sich halt wirklich die Offiziere dann wirklich betrinken.
Nicht.
Und halt wirklich dann halt auch wirklich offensichtlich über den Durst trinken und von ihrer Frau abgeholt werden müssen.
Ja. Wobei, ich habe jetzt gerade vor kurzem den letzten Star Trek-Film gesehen und da betrinkt sich doch Scotty, ne?
Ja, ja, im neuen Star Trek, das ist ja was
anderes. Genau. Stimmt, ja. Das ist auch Parallelwelt.
Ja, genau, Paralleluniversum.
Warten wir noch 40 Jahre ab und die fangen wieder an zu rauchen.
Bestimmt. Jetzt mal ganz kurz noch was zur Musik sagen, weil die ist ja auch eine sehr fetzige, nicht? Also, da merkt man doch so wirklich die Swinging 60s. Das ist ja noch ein ganz anderes Kaliber als jetzt bei vielleicht ist es auch eine Gewöhnungssache beim Star Trek natürlich, das auch schon rauf und runter gehört hat. Dutzendfach, während bei Raumschiff Orion ist es ja wirklich so eine eingängige, ja, so fast schon jazzige Musik, ne?
Jo.
Also, ja. Die auch komponiert worden ist von Peter Thomas, der ja auch kein Unbekannter ist, der ja auch insbesondere die Edgar Wallace-Filme, glaube ich, auch mit Filmmusik versorgt hat und vieles, vieles andere mehr. Und das ist natürlich auch ganz prägend natürlich für diese Serie, diese doch fetzige, mitreißende Musik.
Ja, das gab ja 2003 dann nochmal einen Kinofilm, wo sie die alten Folgen zusammengeschnitten haben.
Genau, Rücksturz ins Kino heißt das, glaube ich, ne?
Ja, und da hat er dann auch nochmal eine neue CD rausgekommen. Also der, ja, den habe ich auch irgendwie bei YouTube mal gesehen. Es gibt eine Ausgabe, wo sie irgendwie im ZDF-Fernsehgarten sind, wo er dann mit dem deutschen, dem Bundesgrenzschutzorchester, was natürlich sehr passt, zur Raumpatrouille Orion, die Titelmusik spielt.
Sehr schön, ja. Mhm.
Ja, Peter Thomas. Ich habe mal in der Zwischenzeit recherchiert, wie es mit Frauen in der Bundeswehr aussieht. Und das ist eigentlich sehr traurig. 1975 wurden erst Frauen zur Bundeswehr zugelassen. Mhm. Und
die brauchten damals noch die Genehmigung vom Ehemann.
Ja, und jetzt muss ich gerade
schauen. Das kam 78, ne?
Ende der 70er ist es
ab. 1975 wurden nur Ärztinnen zum Militär zugelassen, zur Bundeswehr. Und, warte, wo habe ich es denn jetzt?
Es war doch erst in den 90er Jahren frühestens, dass, oder 2000ern sogar, dass Frauen irgendwie genau. Insgesamt.
Ab 1991 gab es dann eine Möglichkeit zur Unteroffizierin genau, Militärmusikdienst. Und ich glaube, erst 2013 gab es die erste 2-Sterne-Generälin.
Ah ja. Mhm.
Also, das ist.
Na, aber immerhin dann doch.
Ja, aber ja. Ist ja auch nicht so lange her, ne? Seit 2 Jahren.
Ja, aber ja, also überhaupt erstmal eine Generälin. Ich war mir nicht sicher, als du vorhin was von Generälen gesagt hast, dass es überhaupt eine gibt.
Also es gibt, es gab 2000, am 11. Januar 2000 wurden die Frauen dann zum vollständigen Dienst an der Waffe zugelassen, aber erst durch eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs. Also okay. Da hat sich die Bundesrepublik mal wieder bitten lassen.
Ja.
Ja.
Und genau. Ja, das ist eigentlich erschreckend.
Ja, natürlich. Aber Deutschland ist ja auch konservativ.
Ja.
Also zumindest sehr viel konservativer, als wir uns meistens geben. Ja. Weil wie gesagt, die Tatsache, dass der Mann irgendwie der Frau genehmigen muss, dass sie arbeiten geht, bis in Ende der 70er Jahre, das kommt ja alles nicht von ungefähr.
Ja. Naja, ich meine, in der Schweiz durften sie ja noch bis wann nicht mehr wählen. Also es gab ja dann noch einen Kanton, was Kanton Innerrhoden oder Außerrhoden, ich weiß es nicht genau, welches es war, da durften sie doch bis in die, ach Gott, tief in die 80er nicht wählen, ne? Das ist sehr, sehr spät erst aufgehoben worden.
Jo. Ja, also ich fand es ja auch interessant, irgendwie die Pudel sterben aus bei Raumpatrouille.
Was immer da passiert sein mag.
Vielleicht wurden sie als Kampfpudel eingesetzt.
Keine Ahnung. Vor allen Dingen, dass man nicht einfach mehr züchtet. Hallo.
Ja, vor allem, weil Pudel ja eh schon eine Zuchtrasse sind. Also sie sind ja nicht irgendwie von Natur aus irgendwie da gewesen.
Ja.
Wie fast keine Hunderasse. Genau, und der eine Typi, wie heißt er? Genau, Atan Shubashi hat Pudel 264 und das ist auch sein Name. Und es gibt noch insgesamt 376 Pudel auf der Welt.
Die man offenbar nicht nachzüchten kann. Skurril, ja.
Also wirklich, ja.
Die internationale Pudelkrise.
Ja.
Die intergalaktische Pudelkrise.
Intergalaktische, ja, genau, richtig.
Intergalaktische Pudelkrise, ist das wirklich furchtbar. Ja.
Und in der Wikipedia gibt es auch eine sehr schöne Liste mit allen Abkürzungen, die extrem lustig sind. Wir hatten ja schon etabliert, GSD heißt Galaktischer Sicherheitsdienst. Mhm. Dann gibt es noch Videotelekommunikation heißt Visiophon.
Ach, Visiophon, ja, stimmt. Ich habe mir Videophon aufgeschrieben. Viseophon, ja.
Genau, dann gibt
es. Und natürlich ja den Astrogator.
Was ja eigentlich sehr richtig ist. Also eigentlich muss es ja Astrogator heißen.
Naja, Navigator kommt von Schiff. Irgendwie ja. Navi, irgendwas in der Richtung heißt Schiff.
Ja, ja, genau. Und eigentlich, Astrogator ist schon sehr richtig, aber es klingt so.
Nee, eigentlich nicht. Eigentlich überhaupt nicht. Weil Navigator hat halt wirklich was mit dem Schiff an sich zu tun. Und von daher, Astronavigator wäre viel richtiger. Ja. Weißt du, halt, also dann, ja, so der Navigator halt im Weltraum dann. Ja. Aber halt Rücksturz, hallo, das ist doch mein Name, das ist doch mal
Rücksturz.
Rücksturz, ja.
Was soll das eigentlich heißen, Wiedereintritt oder?
Ja, klar, aber halt so allgemein. Ich meine, du stürzt halt zurück, entlang der Gravitationslinien, ne, gehst du halt in Richtung des jeweils gerade schwereren Objekts. Finde ich absolut gerechtfertigt.
Ja, und dann finde ich auch noch so schön, dass sie Werfer sagen für ihre Kanonen.
Genau. Ja, das hat man aus dem Militär übernommen. Also ich glaube, das dürfte damals in den 40er Jahren relativ normal gewesen sein. So Raketenwerfer und so. Doch.
Und natürlich die Funksprüche heißen Lichtsprüche. Das ist hat ja auch was Wahres in sich, denn die bewegen sich ja auch mit Lichtgeschwindigkeit.
Ja. Dann gibt es ein Techno-Hilfskreuzer.
Richtig, ja.
Ja.
Heute mal so einen Club nennen, so ein Techno-Club. Techno-Hilfskreuzer.
So, dann draußen der Niemandsraum.
Oder ASG Armsprechgerät.
Hui.
Auch sehr lustig.
Ja.
Also das ist natürlich auch Deutschland, das Land der Abkürzung und die DDR damals noch viel mehr. Ja. Wie hieß ein Streifenpolizist? Abschnittsbevollmächtigter?
Ja, ich weiß nicht mehr.
Also Deutschland hat, das ist ja auch bei den Fanta 4 dann nochmal verarbeitet worden, das Land der Abkürzungen, und die haben sehr schicke Abkürzungen gemacht.
Ja, ja, dann auch Suchstrahl anstatt von Radar. Und dann die Objekte zeichnen, ja, wie man es halt benutzt hat, ne?
Ja.
Also ich bin mir sicher, das sind alles Begriffe, die man im Zweiten Weltkrieg damals tatsächlich benutzt hat. So Suchstrahl fürs Radar und so. Weil Radar ist ja eine englische Abkürzung. Das,
ja, oder auch so Bundeswehrsprache.
Ja. Oh, dann natürlich, okay, Computer sind natürlich Elektronengehirne, ja, ja.
So Elektronenzwiebeln.
Ja. Ja, und einen Spruch habe ich mir aufgeschrieben: Orion flutet Magnetkissen.
Das habe ich auch gehört, ja, total schön.
Was sind Magnetkissen?
Bin ich ganz sicher. Wahrscheinlich, ja, ja, irgendwas zur Landung war das.
Orion flutet Magnetkissen. Und auch die Waffen, diese Laserwaffe HM4, die aussehen wie so komische Speere, aber mit denen man Laserstrahlen schießen kann.
Ja, ich bin mir auch sicher, die sind da einfach irgendwie zum Schmied gegangen und haben gesagt, bitte mach das mal.
Die sind aus Polyurethan-Gießharz.
Oh, Tatsache. Okay.
Das ist ja fast schon Science Fiction. Ja.
Ja, können wir.
Ja, der Kunststoff war halt damals neu und modern.
Ja, im Grunde schon. Wir wollen aber noch gar nicht so viel von der Serie verraten. Das soll ja hier nur so eine Art Nullnummer werden, in der wir hier einsteigen in diese ganze Thematik. Es ist natürlich auch im Grunde schon ein Podcast auf Zeit. Es gibt ja nur 7 Folgen.
Das wird der kürzeste Podcast aller Zeiten.
Ja, also wir lehnen uns ein bisschen an den Firefly-Cast an, der ja auch wirklich nur die Serie Firefly besprochen hat und dann eingestellt wurde, beziehungsweise jetzt ein Nachfolgeprojekt in Planung hat.
Ja, sie haben noch, glaube ich, 2 Folgen, die sie besprechen müssen. Ne?
Ja, aber ich finde das ganz interessant, mal so einen Podcast auf Zeit zu machen. Und vielleicht finden wir dann auch irgendwann mal was anderes. Es gibt ja noch andere klassische Sci-Fi-Serien. Vielleicht machen wir wirklich noch den Star Trek-Cast ST-17.
Wer weiß. Erstmal das hier.
Ja. Genau, erstmal Raumschiff
Orion. Wir haben die ernsthafte Chance, hier ein abgeschlossenes Gesamtkunstwerk draus zu machen. Das ist doch mal was.
Das ist mein Anspruch.
Und wir werden in der nächsten Folge mit der ersten Folge der Serie anfangen. Und wer sich darauf vorbereiten will, kann natürlich die dann auch schon in Vorbereitung schauen. Ich weiß nicht, ob wir einen spoilerfreien Teil machen. Ich glaube eher nicht. Die Serie ist jetzt schon ein bisschen älter. Da kann man vielleicht erwarten, dass die Leute die Serie gesehen haben, wenn sie sich den Podcast dazu anhören.
Ja.
Abgesehen von uns. Wir sind wahrscheinlich die 3 einzigen auf der ganzen Welt, die Folgen noch nicht gesehen haben.
Ja, aber wir schauen sie auch davor und nicht erst danach.
Richtig. Ja.
Ja. Wenn ihr Kommentare, Anmerkungen habt, wenn ihr sagt, ist alles falsch, was ihr erzählt habt, ihr seid doof, geht weg, oder wenn ihr uns loben wollt, dann könnt ihr das gerne noch auf unserem Blog tun, dessen Adresse uns zu diesem Zeitpunkt noch nicht bekannt ist, aber wird natürlich dann alles verlinkt, und wenn ihr das hört, dann wisst ihr wahrscheinlich schon, wo das ist. Auf Twitter werden wir wahrscheinlich auch einen Twitter-Account haben, und das Übliche, ihr kennt das wahrscheinlich schon. Und
wir freuen uns dann auch auf Rezensionen über wahrscheinlich auch noch Science Fiction auf iTunes und bei allen anderen Formaten, die uns führen.
Genau.
Und dann würde ich sagen, wir freuen uns dann auf den nächsten Rücksturz in dem Podcast.
Genau. Und ich habe ein schönes Schlusswort, stammt auch aus dem Trailer. Begleiten wir also die Orion und ihre Besatzung bei ihrem Patrouillendienst am Rande der Unendlichkeit.
Tschüss.
Tschüss.
Tschüdelü.